Alles auf Anfang. Der Radio 1 Radio Day. Geburt.
Ich habe Besuch in dieser Stunde und zwar von der Theologin Margot Käßmann, ehemals Landesbischöfin, dann Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, jetzt Botschafterin für das Reformationsjubiläum im Jahr 2017. Nochmal frohe Weihnachten, Frau Käßmann, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, frohe Weihnachten.
Heute dreht sich auf Radio 1 alles um den Anfang und um die Geburt. Drum lassen Sie doch uns mal über den Anlass des Weihnachtsfests sprechen, also Christi Geburt. Was bedeutet Ihnen persönlich denn Weihnachten?
Für mich persönlich ist, wie das für die meisten Deutschen so ist, das schönste Fest des Jahres, weil es einfach ein Familienfest ganz klar ist. Aber natürlich als Christin auch ist für mich wichtig, Jesus ist geboren und wir glauben, dass damit Gott selbst die Welt berührt hat und in die Welt gekommen ist. Das ist ein Glaube, der uns von allen anderen Religionen unterscheidet.
Die Christen feiern also die Geburt Jesus. Der Heiland ist auf die Welt gekommen, auf die Welt gebracht worden von einer Jungfrau. Und genau diese Jungfrauengeburt, die haben Sie ja in diesem Jahr schon mal öffentlich angezweifelt, dafür auch ein bisschen Kritik einstecken müssen. Erklären Sie doch nochmal Ihre Haltung.
Ach ja, das ist etwas, woran sich viele Menschen reiben an der Jungfrauengeburt. Ich denke, es ist eine Geschichte, die Lukas uns erzählen will, bei der er besonders sagt, das ist schon vorausgesagt in der hebräischen Bibel, also in unserem Alten Testament. Und er zitiert eine Stelle bei Jesaja, beim Propheten, der prophezeit, eine junge Frau wird schwanger werden. Und das heißt im Hebräischen schlicht Alma, eine junge Frau. Das hat gar kein Ansinnen, ob sie jetzt biologisch Jungfrau war oder nicht. Und das wird dann übersetzt ins Griechische, Parthenos. Und damit kommt diese ganze griechische Gedankenwelt, auch in der Götterwelt, wo ja auch Wesen geboren werden, ohne dass sie durch einen Mann gezeugt sind. Für mich hat das überhaupt keine Bedeutung. Das ist mir wichtig. Im Christentum ist ja entscheidend, Jesus ist auferstanden. Also er ist nicht bei den Toten geblieben. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und erst von daher, 80 Jahre später, fängt man an zu überlegen, wie ist denn dieses Kind geboren?
Aber warum ist es denn den Christen denn überhaupt so wichtig, diese Geburt? Also warum muss es denn diese Jungfrauengeburt sein? Also Sie haben ja selbst gesagt, es ist der Sohn Gottes, der ja extra Mensch geworden ist, um hier bei uns und mit uns zu leben, um uns zu zeigen, wie es geht mit dem Zusammenleben. Warum muss der jetzt auch noch bei der Geburt so eine Sonderrolle kriegen?
Also ich denke, das habe ich hier versucht zu erklären, für mich ist das nicht so wichtig. Wir sagen in den Bekenntnissen auch, Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wenn einer wahrer Mensch ist, dann kann für mich gerne Josef der biologische Vater sein. Das ist für meinen Glauben überhaupt nicht entscheidend, warum manchen das so wichtig ist. Da kann ich nur sagen, ich denke, das liegt daran, dass Sexualität ganz oft mit Sünde im christlichen Glauben gleichgesetzt wurde. Wir Evangelischen sagen, Sexualität ist eine gute Gabe Gottes und für mich ist nichts befleckt oder sündig daran, dass ein Mann und eine Frau sich lieben und das Wunderbarste der Welt geschieht, nämlich ein Kind wird geboren aus solcher Liebe.
Weil Sie auch schon auf eine Bibelstelle verwiesen haben, mit kann ich auch dienen. Mein Kollege Marc Diening, Redakteur dieser Sendung, der ist in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen und hat mich auf eine Stelle aufmerksam gemacht im Neuen Testament. Zum Beispiel Matthäus Kapitel 13, da ist von der Vaterstadt Jesu die Rede, dann auch, dass er der Sohn eines Zimmermanns sei. Also da haben wir auch so einen Beleg, dass also Josef der Vater sein müsste, sein darf.
Ich sage ja, dass mit dem Matthäus-Evangelium ist das nicht wichtig. Matthäus gibt auch den Stammbaum von Josef durch sozusagen. Und das Johannes-Evangelium erzählt überhaupt nichts über die Geburt, sondern sagt nur, Licht kam in die Finsternis. So versteht es das Kommen von Jesus. Also es ist allein diese eine Stelle bei Lukas, auf die sich dieses ganze Bestehen auf Jungfräulichkeit im sexuellen Sinne bezieht. Aber wie gesagt, also mein Glaube ist davon ehrlich gesagt gar nicht berührt.
Und dann taucht ja auch noch im Matthäus-Evangelium auf, dass Jesus so viele Geschwister hatte. Also die Brüder alle namentlich, Jakobus, Josef, Simon, Judas und auch noch einige Schwestern, die allerdings dann nicht aufgezählt werden. Da weiß man gar nicht, wie viele das sind. Wie interpretieren Sie das?
Ja, ich sehe das so. Jesus ist in einer ganz normalen Familie aufgewachsen, hatte mehrere Geschwister, ganz offensichtlich. Die werden immer wieder erwähnt in der Bibel und das ist doch auch erfreulich. Das war offensichtlich ein Kind in einer großen Familie geborgen, auch wenn, so wie jetzt Lukas es erzählt, die Umstände der Geburt sicher nicht so ganz einfach waren. Und das bringt uns zu manchen Geburten heute. Auch heute werden Kinder geboren auf der Flucht und andernorts. Aber anscheinend hatte er ja mit seinen Eltern, Josef und Maria, und seinen Geschwistern eine sehr geborgene Kindheit.
Das sagt die Theologin Margot Käßmann. Sie bleibt noch eine Weile bei uns. Nach der Musik sprechen wir über die Bedeutung von Weihnachten und die Anfänge einer Angst vor dem Islam. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Geburt. Aus allen Richtungen wollen wir uns diesem Begriff annähern. Und weil Weihnachten ist, schauen wir natürlich auch auf Christi Geburt. Bei mir im Studio ist immer noch die evangelische Theologin Margot Käßmann. Frau Käßmann, wir feiern Weihnachten am Ende eines Jahres, in dem Europa eine Flüchtlingskrise bisher nicht gekannten Ausmaßes zu bewältigen hat und in dem gerade gegen Ende der islamistische Terror auch bei uns konkret geworden ist. Beides schürt bei manchen die Angst vor dem Islam. Mit welcher Botschaft treten Sie solchen Ängsten entgegen?
Mit der Botschaft, dass die meisten Opfer von islamistischen Terroristen Muslime sind. Also die meiste Angst müssten eigentlich Muslime von diesen Terroristen haben, die immer wieder von ihnen getroffen werden. Wir leben doch in Deutschland längst mit Muslimen sehr friedlich zusammen und es ist wie in allen Religionen leider, gibt es immer wieder einen Hang von einer kleinen Gruppe zum Fundamentalismus, die dann meinen, ihre Religion mit Gewalt verbreiten zu wollen. Aber das ist für mich ein totaler Widerspruch zur Religion, weil Religion heißt, ich habe eine Gottesbeziehung gefunden mit meiner Wahrheit über Gott. Aber das heißt nicht, dass alle anderen diese Wahrheit teilen müssen und nicht auch andere Wege zu Gott finden. Also ich bin dankbar, dass wir in Deutschland so viele gute Erfahrungen von friedvollem Zusammenleben haben.
Jetzt gibt es auch in Deutschland Menschen, die sagen, so jetzt aber an Weihnachten, da setzen wir mal ein Zeichen, da geht es um die christlichen Werte. Weihnachten gehört uns, Christi Geburt gehört uns, das Abendland ist christlich. Wir dulden den Islam hier, weil wir eben so nette Menschen sind. Was sagen Sie zu denen?
Na, all denen würde ich sagen, ja, wenn ihr so wunderbare Christen seid, freue ich mich, dass ihr jeden Sonntag bei uns in den Kirchen sitzt, die Gottesdienste voll macht und vor allen Dingen dafür eintretet, was nämlich christliche Kultur im Abendland ist. Barmherzigkeit und Liebe zu den Nächsten, das zeichnet uns ja aus. Und im Matthäusevangelium steht sehr schön, da, wo ihr einen Fremden aufnehmt, da nehmt ihr Jesus Christus selber auf. Also das ist christliche Kultur.
Und dann gibt es wiederum die Menschen, die in diesen Zeiten sagen, dieser ganze Mist mit Islamismus und als Reaktion dann wieder erzkonservatives Christentum, dieser Kampf der Religion um die Deutungshoheit, da habe ich keine Lust mehr drauf, schafft doch die Religion endlich mal ab.
Da kann ich zweierlei darauf sagen. Das eine ist, Menschen sind religiös und ich finde, es gibt auch einen Respekt vor Menschen, die sagen, ich glaube an Jesus Christus jetzt in meinem Fall. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Menschen, die im Glauben stehen, sich schon verteidigen müssen. Ich finde, Menschen dürfen, das ist eine große Errungenschaft, mit Religion oder ohne Religion in unserem Land leben. Das ist Religionsfreiheit und das ist ein hohes Gut, das lange erkämpft wurde. Das andere, ich finde, Religion verrät sich immer selbst, wenn sie Konflikte verschärft. Religion muss meines Erachtens Konflikte entschärfen helfen und ganz klar sagen, der Friede zwischen den Religionen soll dazu beitragen, dass mehr Friede ist auf Erden. Im Übrigen, wenn sie die Religionen abschaffen, dann haben sie noch nicht Gewalt und Krieg abgeschafft. Nehmen wir mal den Stalinismus, den Nationalsozialismus, Pol Pot, das Regime. Also Gewalt entsteht auch durch Ideologie.
Jetzt gibt es aber auch nicht nur christliche Menschen in Deutschland, die sagen, in unserem ganzen Streben nach Toleranz, da machen wir gegenüber dem Islam große Zugeständnisse, die Muslime unter Umständen den Christen niemals einräumen würden. Also wir verlieren vielleicht unsere Werte, aber die sind ja dann in dem Fall Gast bei uns. Also was sagen Sie solchen Menschen?
Also wir verlieren doch unsere Werte nicht, wenn wir ganz klar für unsere Werte eintreten. Das ist eine ganz merkwürdige Ängstlichkeit und Verkrampfung. Steht doch mal klar für eure Werte ein und lebt sie. Diese Offenheit, neulich habe ich gelesen, dass der größte Schrecken für islamistische Terroristen die Gastfreundlichkeit der Christen ist. Und vielleicht ist das tatsächlich so. Außerdem müssen wir doch auch sagen, dass Muslime auch Werte haben. Gastfreundschaft ist beispielsweise ein sehr, sehr hoher Wert bei Muslimen. Und ich denke, das Beste, was wir tun können, ist zu sagen, wir leben hier in Frieden zusammen. Und das ist die Antwort auf Terroristen, dass in Saudi-Arabien, einer furchtbaren Diktatur, keine Kirchen gebaut werden dürfen, dass da ein Blogger im Gefängnis sitzt und seine freie Meinung nicht äußern darf. Das ist nicht etwas, was ein Muslim in Deutschland zu verantworten hat, sondern da würde ich eher sagen, können unsere Regierungen nicht nur Wirtschaftsabkommen mit Saudi-Arabien beispielsweise verabreden, sondern auch ganz klar für diese Freiheitsrechte eintreten.
Wann ist für Sie so ein Punkt erreicht, wo Sie sagen, jetzt ist das Ende der Toleranz erreicht?
Ja, das Ende der Toleranz ist immer, wenn nicht mehr toleriert wird, dass jemand anders denken darf. Tolerare heißt ertragen. Und das heißt, ich muss doch ertragen, dass jemand anders denkt. Da kann ich mit dem streiten. Das mache ich übrigens sehr gern. Ich bin Protestantin. Aber ich muss erst mal respektieren, dass eine Person anderen Glaubens, anderer Meinung ist.
Sagt die Theologin Margot Käßmann am Radio Day alles auf Anfang auf Radio 1 und wir hören uns gleich wieder. Die Theologin und ehemalige Bischöfin Margot Käßmann ist immer noch zu Gast bei Radio 1. Wir haben jetzt schon gesprochen über den Zweifel an der unbefleckten Empfängnis, den Konflikt mit dem Islam. Also es gibt immer wieder Gründe oder so Widersprüche, Anlässe, die manche Menschen dazu bringen, vielleicht an ihrer Religion zu zweifeln, am christlichen Glauben zu zweifeln, die dafür sorgen, dass sie sich abwenden. Und Sie selber haben über solche Krisen ein Buch geschrieben, in dem Sie auch Ihre eigenen Krisen angesprochen haben. Im Zweifel glauben heißt es. Wie begegnen Sie denn persönlich dem Zweifel, wenn er den Glauben erschüttert?
Erstmal finde ich Zweifel wichtig. Wir sollten Zweifel gar nicht verdrängen, sondern das gehört dazu. Jemand, der sagt, ich habe noch nie gezweifelt, das finde ich merkwürdig, weil das dann schon fast wieder fundamentalistischer Glaube ist, der sagt, du darfst gar keine Fragen stellen. Ich denke, Glaube muss fragen, muss nachdenken und der Glaube verändert sich ja auch im eigenen Leben. Ich glaube ja heute nicht mehr so, wie ich mit 14 an Gott geglaubt habe, weil dein eigenes Leben sich verändert und auch deine Sicht auf Gott und den Glauben. Deshalb würde ich den Menschen erstmal sagen, Glaube darf Zweifel zulassen. Und dann ringt man miteinander. Ich finde es so spannend, mit Leuten über den Glauben zu sprechen. Ich bin neulich mal hängen geblieben auf dem Braunschweiger Hauptbahnhof abends und da war gar nichts mehr. Wirklich, muss man so sagen.
Haben Sie auch den Glauben verloren?
Nein, dann haben wir aber zu dritt da gesessen und hatten ein so angeregtes Gespräch, ob wir nun an ein Leben nach dem Tod glauben, dass ich hinterher dachte, wie gut, dass ich diesen Zug verpasst habe. Das war ein wirklich intensives Gespräch und deshalb kann ich nur ermutigen, gerade Weihnachten haben wir nur alle ein bisschen Zeit. Redet doch mal drüber. Glaubst du eigentlich, dass nach dem Tod noch irgendwas ist? Das ist spannend.
Jetzt arbeiten Sie gerade als Botschafterin für das Reformationsjahr 2017. Da jährt sich Luthers Thesenanschlag zu Wittenberg zum 500. Mal, also der Anfang der Kirchenspaltung. Die evangelische Kirche wird das Jubiläum bestimmt ganz groß feiern. Das wird aber unter Umständen nicht zu einer Aussöhnung mit der katholischen Kirche führen, oder?
Aber ja doch, da können wir doch mal sagen, erstens sehen wir es gar nicht so als Kirchenspaltung, sondern dass die eine Kirche, die gemeinsame Kirche im Westen, im christlichen Abendland, wie wir es nennen, zwei verschiedene Wege gegangen ist. So verstehen wir die Kirchengeschichte und wir können schon sagen, dass Gott sei Dank es ja auch wieder Versöhnung gegeben hat. Wir kennen jetzt seit 100 Jahren eine ökumenische Bewegung. Und es ist sehr klar geworden, uns verbindet ja als Christen, gerade in einer Welt, die immer säkularer wird und immer multireligiöser, doch viel mehr als uns trennt. Insofern werden auch Katholiken dabei sein in Wittenberg. Wir werden eine große Weltausstellung Reformation haben, international und auch im ökumenischen Horizont. Und in der Passionszeit 2017 wird es einen großen Versöhnungsgottesdienst geben, so unter dem Motto Healing of Memories, also auch miteinander aussprechen, was wir uns angetan haben und damit natürlich auch vielen Menschen in den Auseinandersetzungen, in den Konfessionskriegen etwa.
Jetzt haben Sie die multireligiöse Gesellschaft, die multireligiöse Welt schon angesprochen. Wie können wir es schaffen, ein friedliches Zusammenleben aller Religionen zu organisieren?
Zum einen ist es wichtig, dass religiöse Menschen ganz klar die Hand reichen und sagen, ich respektiere Menschen anderer Religionen. Ich glaube schon, dass Religion viel dazu beitragen kann zum Frieden in der Welt. Ich habe dieses Jahr den Aachener Friedenspreis an einen Imam und an einen Erzbischof aus Zentralafrika verliehen. Das war berührend, wie die von Dorf zu Dorf ziehen und ihren Leuten sagen, ihr müsst miteinander leben und nicht gegeneinander. Das andere ist natürlich, dass wir endlich was dagegen tun, dass immer noch mehr Waffen produziert werden. Unsere Welt strotzt von Waffen und ich finde, dass Menschen, die an Gott glauben, alles dran setzen sollten, dass wir mal aufhören, Waffen zu produzieren.
Dann kommen wir nochmal zum Thema unseres heutigen Tages zurück, zum Thema Geburt. Gibt es für Sie so ein Hoffnungssignal, also ausgehend davon, dass wir heute Weihnachten und Christi Geburt feiern, so ein Hoffnungssignal, an das Sie glauben, ein konkretes?
Ich glaube, dass die Menschen lernen können. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und wir haben in der Geschichte große Symbole dafür, dass Menschen lernfähig sind zum Frieden hin. Nehmen wir mal Europa. Im Moment ist das zwar alles wieder ein wenig in Frage gestellt, aber keiner kann sich doch mehr vorstellen, dass fröhlich junge 20-jährige deutsche Männer in den Krieg ziehen mit dem Schlachtruf, jeder Stoß ein Franzos. Das ist heute undenkbar. mehr als 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs. Wir sind lernfähig und ich setze darauf, dass Menschen Frieden wollen und dass sie lernfähig sind und insofern auch immer wieder neu anfangen können.
Vielen Dank. Margot Käßmann, Theologin, ehemalige Bischöfin, war bei uns zu Gast auf Radio 1. Im Zweifel glauben heißt ihr aktuelles Buch. Ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Weihnachtsfeiertage und dann einen guten Start ins neue Jahr.
Vielen Dank.
Dankeschön.